Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme. Mein Name ist Cosmo Bulasikis und ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemein- und Anthroposophische Medizin. Die erste Podcast-Staffel beinhaltet Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten der anthroposophischen Medizin und erscheint jeden zweiten Dienstag. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zum Podcast. Heute spreche ich mit Dr. Nina Klinger. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie und leitet die integrative Schmerzmedizin und Suchtmedizin des Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du mit mir den Podcast aufnimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Zuallererst interessiert mich, was begeistert dich aktuell in deinem Leben?
Aktuell begeistern mich die Verschiedenheit der Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen mit dem gleichen Symptom. Und diese Vielzahl an Geschichten, die diese Menschen mitbringen und wie die zu diesem Symptom Schmerz gekommen sind, das begeistert mich immer wieder.
Seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema?
Noch gar nicht so lange. Das sind jetzt gut 1,5 Jahre. Also noch nicht lange, aber sehr intensiv eben.
Und wie kamst du in die Berührung mit dem Thema?
Ja, das ist für mein Leben ein ganz ungewöhnlicher Schritt gewesen. Das ist nämlich etwas, was von außen auf mich zugekommen ist. Ich bin ja Fachärztin für Allgemeinmedizin, habe angestellt gearbeitet in einer Praxis und habe so langsam meine Fühler ausgestreckt in Richtung, mir was Eigenes aufzubauen, ein Therapeutikum zu bauen, zu gucken, mit welchen Menschen funktioniert das. Und dann habe ich einen Anruf bekommen aus Havelhöhe, ob ich nicht zurück in die Klinik kommen möchte und ob ich mir nicht vorstellen kann, die Leitung dieser Abteilung zu übernehmen. Und im ersten Moment habe ich gedacht, über wen spricht er da? Das hat nichts mit mir zu tun. Ich hatte schon einzelne Patienten auch in der Allgemeinmedizin, aber das war jetzt kein Thema, was mich erstmal so angesprochen hat. Es sind ja auch nicht so einfache Patientinnen und Patienten, vor allem ambulant. Und dann nach einigen Tagen und Überlegen und Sprechen mit vielen Menschen hat sich dann eben auch herausgestellt, dass es Dirk Buchwald, den ich schon sehr, sehr lange kenne, seit meinem ersten Tag in Havelhöhe im PJ, mit mir zusammen diese Führung übernehmen wird. Und dann war es plötzlich klar. Und dann hat sich da auch so ein Kreis geschlossen, dass das eigentlich ich jetzt an einem Punkt arbeite, der mich immer schon fasziniert hat, nämlich genau die Stelle, wo Seele und Leib sich berühren. Und wo dieses Ineinandergreifen hakt oder schwierig ist. Das fand ich immer schon spannend. Und damit darf ich jetzt täglich zu tun haben. Das ist sehr schön.
Voll schön. Kannst du uns vielleicht mit auf eine Reise durch deine Biografie nehmen?
Ja, gerne. Ich bin in München geboren. Die ältere von 2 Geschwistern. Ich habe eine Schwester, die 8 Jahre jünger ist, die auch Ärztin ist, auch anthroposophische Ärztin. Und ja, lange Zeit war ich alleine, ne, bei 8 Jahren Unterschied, und bin in München geboren und habe da die ersten 1,5 Jahre gelebt. Und dann hat mein Vater Arbeit in Hamburg bekommen. Dann sind wir nach Hamburg gezogen und dann haben meine Eltern sich aber auch getrennt. Dann war ich mit meiner Mama alleine über eine längere Zeit, 4 Jahre. Und dann ist mein Vater zurück nach München und hat uns praktisch geholt wieder. Und dann war es auch ein bisschen schwierig eine Zeit lang. Und dann sind wir aber wieder als Familie zusammengekommen in München dann. Und da war ich eben knapp 6 und bin dann noch mal in den Kindergarten gegangen in München ein Jahr, um dann in die Waldorfschule eingeschult zu werden. Und dann kam auch meine Schwester schon zur Welt. Und dann bin ich in München auf die Waldorfschule gegangen, die ganzen 12 Jahre und auch immer sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich nicht immer alles, aber die meiste Zeit. Und hatte auch lange Zeit die Überlegung, soll ich Klassenlehrerin werden? Und dann war es in der 11. Klasse, dass mich die Naturwissenschaften, also die Chemie, interessiert und begeistert hat. Ich komme aus einem Haushalt, meine Mutter ist Lehrerin, Englisch und Französisch, mein Vater ist Drehbuchautor, also keine Medizin, keine Naturwissenschaften. Und da hatte ich plötzlich Lust, dass das muss auch irgendwie Inhalt werden. Und so kam ich zur Medizin, weil ich fand, das ist etwas, wo man einen naturwissenschaftlich etwas lernt, um es dann eigentlich geisteswissenschaftlich zu nutzen oder in der Beziehung zu nutzen. Und so kam ich zur Medizin. Und dann habe ich in Herdecke Praktikum gemacht und mich auch in Herdecke beworben. Bin aber nicht mal eingeladen worden zum Gespräch, sondern das hat sich dann einfach nicht ergeben. Und dann habe ich einen Studienplatz in Heidelberg bekommen und da habe ich dann begonnen zu studieren. Und das fand ich in der Tat nicht so ganz einfach als Waldorfschülerin. Gar nicht, weil ich die Inhalte nicht spannend fand, sondern weil dann so Sachen wie, weiß ich nicht, spezielle Pharma lernen, da fand ich dann den Stryer, dieses dicke gelbe Buch, ich habe da total gerne drin gelesen, fand das wahnsinnig spannend. Aber in derselben Zeit, in der ich ein Kapitel gelesen habe, haben meine Kolleginnen und Kollegen die schwarze Liste auswendig gelernt. Und dementsprechend waren dann halt meine Noten. Ja, also das ist eben auch notwendig, dann sich dahin zu setzen und mal so eine Liste auswendig zu lernen. Und das fand ich wirklich nicht so einfach. Irgendwie hat es dann ja doch geklappt, aber und es war dann auch das Erlebnis, dass als dann die spezielle Pharmakologie kam, ich schneller wieder drin war, weil ich hatte schon ein bisschen was verstanden. Insofern würde ich gar nicht sagen, dass man als Waldorfschüler da schlechter geeignet ist. Es ist nur ein bisschen mühsamer. So. Und dann wurde mir nach 3 Jahren Heidelberg zu eng, zu klein und auch diese Vielfalt an Biografien und sozial unterschiedlichen Umfeldern, aus denen Menschen kommen, ist in Heidelberg nicht so groß. Und so habe ich dann eine Tauschpartnerin gefunden für Berlin und so bin ich nach Berlin gekommen, 98, und habe da dann an der FU fertig studiert. Und ich hatte meine Praxisformulatur in München gemacht, bei Sommer, Soldner und Korselt in der Praxis. Und da war das erste Mal wieder nach dieser Klinik und ich fand auch das erste klinische Semester, dachte ich, jetzt geht's endlich los. Und dann ist es doch wieder so wenig praktisch. Das hat mich damals schon auch ein bisschen so in eine Krise gestürzt. Dann habe ich Philosophie noch nebenher gemacht, dachte, vielleicht habe ich doch nicht mich richtig entschieden und so. Und da hatte ich in dieser Praxisformulatur, habe ich das erste Mal, so stelle ich mir das vor, Arzt oder Ärztin zu sein. Obwohl ich bei diesen 3 besonderen Persönlichkeiten auch das Gefühl hatte, das bin ich nicht, das werde ich so nicht erfüllen können. Und dann war mir das PJ in Havelhöhe sehr wichtig, weil ich da einfach eine längere Zeit mit Menschen gearbeitet habe, die ich auch sehr unterschiedlich fand. Matthias Gierke oder ein Harald Mattes. Beide sehr geachtet habe und dachte, naja, wenn es so unterschiedliche Zugänge gibt, dann wird es auch irgendwie meinen Weg geben. Und so habe ich dann in Havelhöhe PJ gemacht, dann noch woanders und bin dann wieder zurück nach Havelhöhe und seitdem eigentlich mit Havelhöhe verbunden. Genau, und so kam dann langsam, also mit der Anthroposophie bin ich die ganze Zeit verbunden geblieben. Ich habe dann in meiner Intensivzeit, war ich hier in der Ostertagung und habe gemerkt, oh nee, also da fehlt mir so viel. Und dann habe ich mich entschieden, das Ärzteseminar zu machen bei Armin Hosemann. Das war auch eine unglaublich schöne Zeit und also einfach diesen Freiraum, sich nochmal zu nehmen, so in der Intensität einzusteigen, es war einfach herrlich. Und das nach so einer sehr intensiven medizinischen Arbeit. Ja, und dann bin ich zurückgekommen nach Havelhöhe und war nach einem halben Jahr schwanger und dann waren 10 Jahre ohne Medizin. Wir haben 3 Kinder, die in ungefähr 2 Jahren Abstand gekommen sind, ein Junge und 2 Mädchen. Und ich hatte die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, was auch nicht immer leicht war, aber im Nachhinein jetzt auch, ich da sehr dankbar bin für diese Zeit. Und in der Zeit, ich habe das nicht ausgehalten, nur Mutter zu sein, in Anführungsstrichen nur, und habe dann meine Psychotherapieausbildung in der Zeit gemacht, weil da konnte ich mir die Zeit einteilen und konnte. Ja, es war manchmal, hat es mich wirklich an den Rand gebracht, weil es so wenig konkret ist, sowohl die Kindererziehung als auch die Psychotherapie. Ich würde jetzt gerne mal wieder ein ZVK legen oder irgendwas ganz Konkretes machen. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit. Und dann bin ich nach 10 Jahren, und da kann ich alle Kolleginnen nur bestärken, dass das gar nicht so schwer war, dass sich in 10 Jahren nicht unheimlich viel verändert. Also abgesehen von natürlich, weiß ich nicht, sowas wie Onkologie, aber es war nicht so furchtbar schwer, wieder einzusteigen. Und da bin ich auch Havelhöhe total dankbar. Die haben mich eingestellt, Mutter von 3 kleinen Kindern, halbtags. Ist ja nicht so attraktiv für ein halbes Jahr. Aber das war unheimlich schön, um wieder reinzukommen, einfach auch Dienste zu machen, zu merken, ich überlebe es, Patienten überleben. Und dann bin ich in die ambulante Medizin. Das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, bis eben dieser Anruf kam. Und ich dann gedacht habe, na gut, dann mache ich jetzt was ganz anderes. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Und was war so der Beweggrund, warum du dann in die Allgemeinmedizin gegangen bist, weil du da besser ambulant arbeiten kannst, oder?
Ja. Und ich fand auch immer diesen Aspekt, der mir jetzt schon auch fehlt, dieser langfristigen Betreuung, Das fand ich total schön und auch dann die Einbindung der Psychotherapie und dieses eben an der Basis zu arbeiten. Es gibt keinen Fachbereich in der inneren Medizin, was ich so gerne gemacht hätte, dass ich da in die Spezialisierung gegangen wäre. Also ich fand immer dieses an viele Dinge zu denken oder auch der Anlaufpunkt zu sein, wo die Dinge zusammenlaufen, wo man im Hintergrund arbeiten kann, anstatt total spezialisiert in eine bestimmte Sache zu gehen, immer attraktiver.
Und jetzt in der Psychotherapie-Ausbildung, was war das Größte, was du da für dich mitnehmen konntest für dein ärztliches Handeln?
Zu lernen, mich zurückzunehmen, den Raum zu geben. War auch lange für mich ein Thema. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, gab es nur zwei Richtlinienverfahren. Es gab nur die Verhaltenstherapie oder die tiefenpsychologisch orientierte Therapie, die mich viel mehr abgeschreckt hat als die Verhaltenstherapie, die ich deutlich zugänglicher fand. Und ich habe mich aber für die Tiefenpsychologie entschieden, weil ich schon den Eindruck hatte, man braucht beides. Und ich bin total froh, weil ich glaube, ich persönlich wäre eine viel zu aktive Therapeutin geworden mit dem Verhaltenstherapeutischen. Nicht, dass das alle so sind, aber ich persönlich. Und das zu lernen, sich zurückzunehmen, auf die Szene zu achten, den Raum zu geben, das ist etwas, was ich da gelernt habe. Die Selbsterfahrung habe ich deutlich mehr gelernt in der Erziehung meiner Kinder als
ich. Das glaube ich. Da gibt es wahrscheinlich wenige Lernfelder, die so groß sind wie die Kinder.
Wenn man sich dem hingibt, genau.
Ja. Schön. Ja, jetzt wollen wir dich auch nochmal als Person besser kennenlernen und ich frage immer ganz gerne nach so persönlichen Routinen. Also was für eine Morgenroutine, Abendroutine, Tagesroutine du hast und teilen möchtest, da würden wir uns sehr freuen.
Ja, ich habe in der Tat beides, wie bestimmt viele Menschen, die sind beide klein, aber ich bemühe mich, den Abend mit einer Rückschau zu beenden. Das ist so das Mini-Programm, wenn sonst gar nichts geht. Oft habe ich aber auch über eine Zeit lang einen bestimmten Spruch. Zurzeit ist es die Grundsteinmeditation, mit der ich einfach lebe, die ich lese, einfach mir eine Zeit nehme, damit zu sein. Und nicht selten nehme ich auch eine Frage mit in die Nacht. Und so beginnt dann der Morgen mit dem Raumlassen, ob es da eine Antwort gibt, was auch oft so ist. Und dann stehe ich auf und auch da ist es nur eine kurze Routine. Ich mache Heilorhythmie, auch immer wieder andere Übungen. Ich habe auch die Ausbildung in Unterlengenhardt gemacht, insofern habe ich ein paar Dinge zur Verfügung, die ich nutzen kann. Dann begleiten mich die Nebenübungen immer wieder scheitere ich, immer wieder greife ich sie von Neuem auf. Und da orientiere ich mich auch immer so ein bisschen am Jahr, dass ich mir so die Monate, okay, und jetzt starte ich nochmal. Also es ist nicht immer das Gleiche, aber ich versuche immer irgendwas zu haben und ich versuche auch während des Tages immer wieder so ganz kurze Momente zu bekommen und ich finde, das wird mit der Zeit immer leichter. Also ein Geschenk aus diesem Üben, was ich erlebe, ist, dass ich die Natur viel mehr wahrnehme, als ich das früher getan habe. Und dass dann vor allem im Zusammenhang mit der Natur so Momente entstehen, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt gerade der Wind oder eine bestimmte Farbe oder irgendwie sowas, das wahrzunehmen. Das ist ein Geschenk, so erlebe ich das. Ja, und dann bin ich die Erste, die wach wird und dann so langsam das Haus in Bewegung setze, erst der Hund, dann mein Mann und dann die Kinder. So, und dann frühstücken wir gemeinsam und dann habe ich einen wunderschönen Arbeitsweg. Das ist wirklich sehr privilegiert. Ich fahre durch den Wald mit dem Fahrrad, um dann auf die Fähre zu steigen, um nach Avlöe rüberzufahren. So beginnt der Morgen und wir haben auch als Team eine Morgenroutine, bevor wir unsere Übergabe machen. Ist auch etwas sehr Schönes, dass wir 5 bis 10 Minuten entweder eine Bewegungsübung zusammen machen oder einen Spruch lesen. Und es wechselt so ab, wer das anleitet.
Jetzt mit deiner, ich sag mal, relativ neuen Aufgabe dieser gemeinsamen Leitung, was sind so aktuell die größten Herausforderungen oder Hindernisse, die ihr überwinden müsst und was wären mögliche Lösungen?
Ja, da kann ich natürlich nur für mich sprechen und ich glaube auch, dass Dirk da nicht so Probleme hat wie ich. eigentlich was ich gerade gesagt habe, ich hätte es in der Psychotherapie gelernt, ist in der Führung jetzt nochmal so eine Frage geworden, wie aktiv muss ich gestalten oder darf ich gestalten und wie viel Raum, wie viel Geduld muss ich mitbringen, um Raum zu lassen. Und da habe ich am Anfang, war ich glaube ich zu aktiv. Das hat auch die Geschichte, weil in Havelhöhe gibt es ja sehr schöne Führungsstrukturen, einfach auch aus der Pflege und der Mensch, der das gemacht hat, die hat es nicht erfüllen können. Und so habe ich versucht, das irgendwie auszugleichen und bin viel zu aktiv da reingegangen und merke jetzt, es braucht viel mehr Zurücklehnen und auch Vertrauen haben. Ich würde jetzt, bewusst hätte ich jetzt gar nicht gesagt, ich habe kein Vertrauen, sondern es ist immer dieses Gefühl, ich will oder ich muss gestalten oder da fehlt was. Aber dann einfach auch sich zurückzulehnen und zu sagen, da wird schon was kommen. Das ist das, womit ich, was ich verstanden habe vor einiger Zeit und was jetzt einfach Übung ist, das auch zuzulassen.
Und wie sieht für dich so das Krankenhaus oder Therapeutikum der Zukunft aus?
Ja, auf jeden Fall in der Gemeinsamkeit. Also das ist was wir in der Schmerzmedizin oder auch die Suchtmedizin ist da ja mit drin, einfach total als Geschenk haben, dass wir das schon strukturell haben, dass wir so multiprofessionell zusammenarbeiten. Und ich denke, das ist auf jeden Fall das, was es braucht. Zwischen den Professionen, jetzt nicht nur interdisziplinär, sondern wirklich und das vollkommen auf Augenhöhe, weil es gibt überhaupt gar keine, das steckt so drin. Ja, das ist auch etwas, was ich jetzt nicht so verändern kann, aber womit ich auch sehr kämpfe in dieser Leitungsposition, zu akzeptieren, dass Dinge attribuiert werden, die nur mit dieser Rolle zu tun haben, die gar nichts mit mir zu tun haben, auch nichts mit dem, wie ich mich verhalten habe, sondern das sind einfach Dinge, weil ich diese Position innehabe. Und daran, das ärgert mich manchmal richtig, ne? Weil ich irgendwie denke, das ist nicht mehr zeitgemäß, das braucht es eigentlich nicht mehr. Und es ist so manchmal auch verletzend, weil es mich nicht meint und weil ich gar nichts dagegen tun kann. Ich kann mich noch so bemühen. Gewisse Dinge werden dann dahin geschoben oder dahin gebracht. Ne? Das, glaube ich, braucht Zeit, aber das muss überwunden werden, weil das gar nicht. Wir können aus den verschiedenen Professionen so viele Dinge beisteuern, aber es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum jetzt ärztlich irgendwas führend sein muss.
Jetzt hast du gesagt, chronischer Schmerz und Sucht gehören bei euch zusammen. Kannst du vielleicht so ein bisschen für uns herauskristallisieren, was diese Erkrankungen ausmacht?
Ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, es ist sehr, sehr individuell, was es da alles für Gründe gibt. Aber es gibt schon häufig Prinzipien, die ich bei beiden Erkrankungsfeldern oder bei beiden Erkrankungen finden kann. Und das ist die Frage, wie gut bin ich mit meinem Körper verbunden? Und wie gut kann ich Erregungszustände aushalten oder verwandeln? Und ich bin davon überzeugt, dass es unheimlich viele Überschneidungspunkte gibt und es ein Schicksal ist, wo jemand aufgewachsen ist, an wen er gerät, ob er dann oder wie er auch groß geworden ist, ob er Schmerzen entwickelt und dann seine Opioide bekommt oder ob er eben zum Alkohol greift oder Benzodiazepine verordnet bekommt oder sich die besorgt. Da gibt es unheimlich viele Berührungspunkte und es ist eine Ich-Frage, es ist eine Willensfrage, aber es ist auch eine Frage der Gemeinschaft, die diese Menschen umgibt. Auch unserer Gesellschaft.
Wie sieht jetzt ganz konkret so ein Therapieverfahren bei euch aus? Also wie viele Menschen sind da involviert? Wie lange sind die Menschen bei euch? Und was sind die verschiedenen Stationen, die man vielleicht durchläuft?
Also im Idealfall, das ist auch noch so ein Projekt, was ich noch nicht fertig umgesetzt habe, ist es so, dass wir im Schmerz die Menschen prästationär sehen, als Team, ärztlich, psychotherapeutisch, physiotherapeutisch, 3 Menschen hintereinander mit kurzen Pausen und uns dann eine Stunde zusammensetzen, um für diese Menschen einen Therapieplan zu entwickeln, wenn die dann 2 Wochen später kommen. Und vorher haben die sich einfach bei uns gemeldet und müssen dann Fragebögen ausfüllen. Die gehen nahezu alle über meinen Schreibtisch, weil ich dann entscheide, können die prästationär gesehen werden, ja, nein. Und die das nicht können, weil wir einfach noch nicht genug Termine haben, werden angerufen. Da gibt es ein telefonisches Vorgespräch, was oberärztlich gemacht wird. Nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kolleginnen und Kollegen. Wo man einfach, es gibt ein paar Kriterien, dass überhaupt jemand aufgenommen werden kann. Die müssen wir da abprüfen und auch so ein bisschen, ich spreche dann auch darüber, was sie erwartet und auch was sie selber sich vornehmen wollen für den Aufenthalt. Dann kommen die zu uns und die prästationär gesehen wurden, das geht viel besser. Da haben wir ja schon irgendwie so einen Plan und dann bleiben die 16 Tage. Also nicht eine lange Zeit, leider. Außer wenn wir von vornherein wissen, wir machen einen Entzug von Opioiden, dann behalten wir die schon 3 Wochen, dann planen wir die schon länger ein. Und die nicht prästationär gesehen werden, da gibt es dann ein Assessment am 2., 3. Tag. Aber nur noch mit den Psychotherapeuten, die Physios, das ist dann so zwischen Tür und Angel. Und dann haben die eben diese multimodale Therapie, haben einen richtigen Stundenplan, Bewegungstherapien, psychotherapeutische Gruppen, Austausch, Achtsamkeit, Meditation, Entspannungsverfahren, Kunsttherapien, Schulungen, naturgestützte Therapie. Also so ein ganzer Strauß an Möglichkeiten. dreimal die Woche eine Visite, eine davon oberärztlich. Und dann schaut man, was, ob man was findet. Ich sage immer, es ist wie ein diagnostischer Aufenthalt im Sinne von rauszufinden, was könnte ein Ansatzpunkt sein, der dann weiter verfolgt werden muss, weil es einen längeren Therapiebogen braucht in der Regel. Aber es geht darum, Dinge einmal zu erleben. Ja, einmal zu erleben, oh, ich kann Musiktherapie machen und dann tut mir nichts weh für diesen Moment.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie geht es dann nach den 2 Wochen oder 16 Tagen weiter? Weil das ist ja eine sehr intensive Zeit, einem schönen Stundenplan. Und wenn alles so vorgegeben ist, dann funktioniert ja oft vieles besser. Aber aus meiner Erfahrung fängt die schwierige Zeit erst dann an, wenn die Menschen wieder in ihrem Umfeld sind.
Unbedingt, genau. Also wir können manches natürlich vorbereiten, indem wir in den Gesprächen immer darauf, was nehmen Sie mit? Wie genau wollen Sie es umsetzen? Da sind die äußeren Anwendungen total hilfreich. Ja, das lernen die bei uns, wie sie das machen. Aber auch so Achtsamkeitsübungen können in den Alltag integriert werden. Aber das ist eine große Frage. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage für die Zukunft. Und das betrifft ja nicht nur uns, das ist auch eine Forschungsfrage der Deutschen Schmerzgesellschaft, wie man über die Sektorengrenzen hinweg Angebote machen kann. Und wir haben eine Tagesklinik in Planung, die da versucht, das aufzufangen, die über 4 Wochen gehen soll und da mit einmal die Woche, also dass man nochmal so einen längeren Bogen hat, entweder für Menschen, die bei uns waren oder für Menschen, die noch nicht so chronifiziert waren oder sind. Das sind so erste Versuche, aber ich glaube, da müssen wir in der Zukunft einfach arbeiten und ich glaube, das Zauberwort ist auch da Vernetzung, dass wir einfach Vernetzungsstrukturen über die Sektorgrenzen hinaus finden. Und da bin ich davon überzeugt, dass da die anthroposophische Medizin eine schöne Brücke ist, dass wir darüber gemeinsam dann was finden können. Aber es muss auch nicht sein. Also es gelingt auch immer wieder, in Kontakt zu treten mit Menschen, mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist häufig der persönliche Kontakt, wenn dann mal ein Telefongespräch ist oder so.
Begleitet ihr das ganze Projekt auch wissenschaftlich oder gibt es da Evaluationen?
Also aktuell nicht, aber für die Tagesklinik ist das geplant, weil das in der Form auch noch nicht existiert. Also es gibt keine so eine Tagesklinik, die so wenig, also nicht so häufig ist und über so eine lange Zeit, sondern in der Regel sind die Tageskliniken so, wie wir das stationär machen, nur halt als Tagesklinik. Oder so wie in München, dass die das dann sequenziell machen. Das gibt es schon, aber so unser Konzept ist jetzt erstmal ein neues und es auf jeden Fall muss das begleitet und evaluiert werden.
Ja, in diesem therapeutischen Umfeld, wo ja doch viele Therapeutinnen involviert sind, wo siehst du da die Qualität oder die Aufgabe der Ärztin oder des Arztes?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich mich das auch schon oft gefragt habe. Wir sind wirklich häufig die Allerunwichtigsten. Also wir haben diese furchtbar langweilige Aufgabe, dass wir diese Medikamentenanamnese machen müssen. Also ich, wenn überhaupt, ist es vielleicht unser Job, erstmal irgendwie Ordnung in diese ganzen Befunde zu bekommen, um vielleicht zu differenzieren, welche Ebenen, und da ist mir die Anthroposophie eine totale Hilfe, ne? Zu gucken in der Viergliederung, wo bin ich denn? Und das ist vielleicht was ärztlich schon was Gutes ist, weil wir so einen Bezug haben, die Dinge dann vielleicht auf den Boden zu bringen und durch diese verschiedenen Ebenen durchzutragen. Vielleicht ist es so, aber es ist mir eine Frage. So ganz kann ich es auch nicht beantworten. Aber das ist zumindest das, worum ich mich immer bemühe, da Ordnung reinzubringen und dann so ein bisschen zu koordinieren und zu gucken, aha, welche Ebene braucht denn was? Und dann zu gucken, ah ja, dann ist das vielleicht gerade wichtig oder das Sprechen gar nicht so entscheidend, sondern eher was Körpertherapeutisches und das dann so anzuregen. Also vielleicht so ein bisschen das, was man auch in der Allgemeinmedizin macht, ne? So eine koordinative, ordnende Aufgabe, Übersichtsaufgabe.
Jetzt gibt es in der anthroposophischen Medizin vor allem den starken Bezug zur Kunsttherapie. Hast du für dich persönlich künstlerische Ausdrucksformen, die du praktizierst?
Aktuell leider nicht. Ich habe früher sehr gerne gesungen. Also das tue ich immer noch im Auto und in der Dusche, aber nicht so regelmäßig. Es gibt immer wieder kleine Projekte, wo ich auch was mache. Das ist durch Corona jetzt auch abgebrochen. Da gab es einen Projektchor, wo ich war, der dann aufgehört hat. Also das ist etwas, was ich sehr gerne mache, wo ich meinen Kindern furchtbar peinlich bin, wenn ich in der Schule singe. Aber damit müssen sie zurechtkommen. Aber sonst nicht außerhalb. Also ich empfinde, das sagt man ja manchmal auch, die Heilkunst. Also ich finde manchmal dieses Kreieren von diesen verschiedenen zusammengesetzten, es ist vielleicht jetzt zu hoch zu sagen, dass es künstlerisch ist, aber es ist schon, weil es so individuell ist für die verschiedenen Menschen, da dann sich zu öffnen für das, was, ich empfinde das immer so, dass wie was Drittes dazukommt und das dann zu ergreifen, hat manchmal für mich auch etwas in Ausdruck zu bringen. Und so würde ich Kunst verstehen. Aber es gibt jetzt nichts, was ich praktisch tue sonst.
Ja.
Ja.
Welche Rolle spielt Bewegung und Ernährung in deinem Leben?
Also die Bewegung eine sehr große. Also durch das Fahrradfahren, das ist für mich so eine, merke ich deutlich die Tage, wo ich nicht Fahrrad fahre, weil dann irgendwie ich länger an Havelhöhe bleiben muss und die Fähre nicht mehr fährt, sind nicht so gute Tage meistens wie die, wo ich mich bewegt habe. Und dann gibt es seit vielen Jahren eine Bewegungsform, die ich auch regelmäßig mache, das ist das Kantienika, so eine Mischung aus Pilates und Yoga. Also was sehr Ruhiges, Spürsames, in die Aufrichte bringendes. Und die Heilrhythmie, das ist ja das, was mich auch täglich begleitet. Und in der Ernährung bin ich koche wahnsinnig gern. Da geht es eher darum, so die Vielzahl der frischen Sachen, das macht mir einfach Freude. Und aber da habe ich keine besondere Ernährungsform, sondern wir versuchen uns frisch und ausgewogen zu ernähren.
Was ist für dich in der anthroposophischen Medizin das, was aktuell am meisten Aufmerksamkeit oder Entwicklung braucht in deinen Augen, damit sie in der Zukunft auch bestehen kann?
Ich weiß nicht, ob es das Wichtigste ist, aber ich komme jetzt immer wieder in die Berührung mit der Frage, wie schaffen wir es, sichtbar zu werden und Brücken zu bauen und uns zu verständigen, damit der Schatz an Möglichkeiten und Dingen, die wir zur Verfügung haben, einfach weiter bestehen bleiben kann. Ja? Und das hat schon auch natürlich mit Forschung zu tun und dem darzustellen, was man tut. Und das merke ich, dass für mich etwas ist, wo ich total reinwachsen muss. Das ist etwas, was ich jetzt bisher nicht gemacht habe, aber wo ich schon eine Notwendigkeit sehe. Und dieses Vermitteln, also ich nutze die Viergliederung, wenn ich Patientenschulung mache, und das ist überhaupt kein Problem. Es ist eigentlich möglich, man kann die Dinge ja umschreiben und die Menschen nehmen das auf und finden das ganz nachvollziehbar. Und das, glaube ich, ist total wichtig, darüber zu sprechen, ohne jetzt dogmatisch oder missionarisch zu sein, aber das wirklich auch sichtbar zu machen und in den Dialog zu gehen, das halte ich für sehr entscheidend für die Zukunft.
Schön. Zum Abschluss möchte ich dich noch gerne fragen, hast du für unsere Zuhörerinnen irgendwelche praktischen Tipps, die sie in ihren Alltag integrieren können?
Für Übungen oder für irgendwas? Also ich muss schon sagen, dass ich die Nebenübungen auch für die Gesprächsführung, ja, also das ist ja etwas, was die meisten Ärztinnen und Ärzte tun. Das ist auch, ich mache auch Studentenunterricht bei uns für die Herdecker-Studenten und ich spüre, dass da ganz viel Interesse auch an den psychosomatischen Themen ist. Ich habe das Gefühl, dass da eine Generation kommt, die das sehr spannend und wichtig findet. Und da ist dieses Üben, was mir auch immer noch eine Notwendigkeit ist, das bei sich zu bleiben, den Raum zu lassen, so wie ich gesagt habe, und dieses Vorurteilsfreie zuzuhören. Also eben nicht, du erzählst mir was, das ist die Depression. Ne? Wir müssen schwingen, wir müssen das natürlich schon auch machen. Das ist ja auch eine Ordnungsfrage. Aber dann immer wieder auch zu öffnen und zu gucken, wie ist es denn bei dir? Ja, ich weiß jetzt, was sind die Kriterien, um eine Depression zu diagnostizieren, aber wie ist es denn genau bei dir? Und sich da immer wieder zu öffnen, das halte ich für wahnsinnig wichtig, für alles ärztliche Tun. Und da sind, finde ich, die Nebenübungen etwas Hilfreiches, um in diese Haltung zu kommen.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint übernächsten Dienstag. Bis dahin würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unseren Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihr Cosmo Bulasikis.